Zu Beginn dieser Lehreinheit werden wir einen Teil dessen kurz wiederholen, was wir bisher besprochen haben. Ihr könnt auf eure Themenübersicht schauen, aber ich werde euch nicht viel Zeit dafür geben. Sehen wir mal, ob wir gemeinsam die 10 Aspekte des Tauschs am Kreuz aufzählen können. Wer beginnt? Nummer 1, bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Nummer 2, verwundet, damit wir geheilt würden. Nummer 3, mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Nummer 4, starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. 5, wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. 6, trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Nummer 7, Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Nummer 8, er trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme haben würden. Nummer 9, er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Nummer 10, unser alter Mensch wurde getötet, damit der neue Mensch in uns lebendig würde. Dann noch eine kurze Wiederholung. Wir sagten, sobald Zauberei im Leib Christi Einzug hält, verschleiert sie das Kreuz. Daraus resultieren zwei Dinge, die das Leben des Leibes Christi und seine Lehre und seine Vorgehensweise betreffen, nämlich Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit. Wir hielten auch fest, dass uns, wie in Galater erwähnt, das Kreuz in 5 verschiedenen Aspekten befreit bzw. herausreißt. Und ich bin da wirklich auch auf eure Antworten angewiesen. Nummer 1, vom gegenwärtigen bösen Zeitalter. Nummer 2, vom Gesetz. Nummer 3, vom Ich, der Ich-Bezogenheit. Nummer 4, vom Fleisch. Und Nummer 5, von der Welt. Sehr gut. Nun kommen wir zu dem Thema, das ihr auf Seite 6 eurer Themenübersicht findet. Ich nenne die Seitenzahlen ungern, denn wenn diese Übersicht später mal bearbeitet wird, ändern sich die Seitenzahlen und jemand, der sich das Video ansieht, sucht hektisch nach Seite 6, obwohl das dann vielleicht auf Seite 4 steht, aber da kann man nichts machen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Bund, der durch das Kreuz geschlossen wurde. Das Thema Bund ist eines der wichtigsten Themen überhaupt in der Bibel. Dennoch hat der Leib Christi in unserer Zeit kein sehr großes Verständnis davon, was auch daran liegt, dass er sich immer auf eine übersetzte Version der Heiligen Schrift verlassen muss. Und aus diesem Grund werde ich mir nun kurz Zeit nehmen, um euch mit den hebräischen und griechischen Grundvorstellungen zum Thema Bund vertraut zu machen und euch aufzuzeigen, wie unterschiedlich das in unsere Sprache übertragen wird. Das Verwirrende ist, dass in unseren englischen, vermutlich auch französischen oder deutschen Bibeln, ein und dasselbe Wort des Urtexts an verschiedenen Stellen verschieden übersetzt wird. Sehen wir uns nun die Worte für Bund an. Nebenbei bemerkt, ich habe das Grün und das Blau dort gesehen und dabei erinnere ich mich an etwas. Vor vielen Jahren, als ich noch Stabsunteroffizier in der britischen Armee war, ratet mal, wo ich meinen Militärdienst beendete. Auf dem Ölberg. Wenn ihr schon mal in Jerusalem wart und auf den Ölberg gegangen seid, dann wisst ihr, dass dort heute ein Hospital steht. Das ist das ehemalige Augusta-Victoria-Hospiz und im Zweiten Weltkrieg war es das Number 16 British General Hospital. Ich beendete meine Karriere dort. Ich tat dort alles Mögliche, ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber ich war so eine Art Mädchen für alles. Jemand, den man bitten konnte, Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun konnten. Theoretisch brauchte ich keine Qualifikation für irgendeine dieser Aufgaben. Am Ende hatte ich sogar das Büro des Hospitals unter mir, obwohl ich nur Stabsunteroffizier war. Das widersprach allen Regeln militärischer Hierarchie. Ich war dort und beschloss, mir Hebräisch beizubringen. Zu diesem Zweck nahm ich meine englische Bibel, die King James, und eine hebräische Bibel, denn ich musste am Anfang das Alphabet und die Grundlagen der Grammatik erlernen. Ich fing an, den hebräischen Text zu lesen und versuchte herauszufinden, was das wohl auf Englisch heißt. Aus irgendeinem Grund Ich bin mir sicher, dass das der Heilige Geist war, hatte ich schon damals die Gewohnheit, mir in der Bibel bestimmte Dinge verschiedenfarbig zu unterstreichen. Auf diese Weise kann man bestimmte Themen am besten systematisch durch die Bibel verfolgen. Man ordnet einem Thema eine Farbe zu, und wo immer dieses Thema angesprochen wird, unterstreicht man die Stelle in dieser Farbe. Das ist eine sehr hilfreiche geistige Disziplin, um das herauszugreifen und festzuhalten, wonach man sucht. Ich hatte drei Farben, Blau, Grün und Rot. Ich kann euch nicht erklären, warum ich das tat, aber ich beschloss, die hebräische Bibel durchzugehen und beim Lesen immer das Wort Bund, Blau, das Wort Opfer, Grün und Blut oder Blutvergießen, Rot zu unterstreichen. Ich hatte keinen logischen Grund dafür, stellte jedoch innerhalb kürzester Zeit etwas sehr Interessantes und Wichtiges fest. Überall, wo ich das Blau für Bund brauchte, brauchte ich auch das Grün für Opfer. Und überall, wo ich das Grün für Opfer brauchte, brauchte ich unweigerlich auch das Rot für Blutvergießen. Auf diese Weise erkannte ich schon sehr früh in meinem geistlichen Wandel mit dem Herrn, ich war erst 4 Jahre gläubig, dass ein Bund immer ein Opfer erfordert und ein Opfer immer Blutvergießen erfordert, also die Hingabe eines Lebens. Das ist eins der Themen, das wir bereits besprochen haben. Ich möchte nun zunächst die einzelnen Begriffe erklären, ohne sie in der Originalsprache anzuschreiben. Das hebräische Wort für Bund lautet Berit. Wie viele von euch kennen die jüdische Organisation Bnei Berit? Der Name heißt Söhne des Bundes. Das griechische Wort lautet Diatheke. Die Urbedeutung von Berit ist nicht ganz sicher, aber ich denke, man kann sagen, dass die Bedeutung in Richtung Hingabe oder Verpflichtung geht. Diatheke bedeutet die Bedingungen einer Vereinbarung. Wenn man zum Beispiel ein Haus mieten möchte, werden dabei auch die Bedingungen festgelegt, unter denen man das Haus mieten kann. Das sind die Bedingungen einer Vereinbarung. Ich verwende im Weiteren einfach nur das Wort Bedingungen. Das ist bezeichnend für den Unterschied zwischen Hebräisch und Griechisch. Hebräisch ist im Wesentlichen eine Sprache der Tat, eine Sprache des Handelns. Griechisch hingegen ist eine analytische, philosophische Sprache. Die beiden ergänzen einander. Die eine ohne die andere ist unvollständig. Berit steht also für eine Verpflichtung. Manche meinen, das Wort bedeutet eigentlich binden, also dass zwei Menschen zusammengebunden werden. Ich weiß nicht, ob das linguistisch haltbar ist. Dafür besteht kein Zweifel über die Bedeutung von Diatheke. Interessant ist, dass diese Worte auf zweierlei Weise übersetzt werden, mit Bund und mit Testament. Das sind keine unterschiedlichen Wörter. Im Hebräischen wie im Griechischen ist das ein und dasselbe Wort, das je nach Kontext so oder so übersetzt wird. Wenn man also vom Alten Testament oder vom Neuen Testament spricht, spricht man eigentlich vom Alten Bund und vom Neuen Bund. Und wenn man vor diesem Hintergrund versteht, dass unsere ganze Bibel im Grunde aus zwei Testamenten oder Bünden besteht, bekommt man eine kleine Vorstellung davon, wie ungemein wichtig dieser Begriff Bund für die Bibel ist, wie wichtig dieses Konzept des Bundes für das Verständnis der Bibel ist. Man wird die Bibel immer nur bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, vor allem in praktischer Hinsicht, solange man nicht versteht, was ein Bund ist. Einen Unwürdigen wird Gott nicht so ohne weiteres verstehen lassen, was ein Bund ist. Du musst bestimmte charakterliche Anforderungen erfüllen, um den Bund Gottes zu verstehen. Bevor wir weitergehen, möchte ich diese Anforderungen kurz anhand von Psalm 25 skizzieren. Einige dieser Schriftstellen stehen nicht auf eurer Themenübersicht. Vielleicht solltet ihr sie mitschreiben. Wir lesen Psalm 25, 8 bis 14. Hier geht es darum, wie man sein muss, um etwas von Gott lernen zu können. Hier heißt es ab Vers 8, gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Demütigen im Recht und lehrt die Demütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Seht ihr, was Gott bereit hat, ist für jene gedacht, die seinen Bund halten. Und dann heißt es weiter, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen, und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist mit denen, die ihn fürchten, und er wird ihnen seinen Bund zeigen. Wörtlicher übersetzt könnte man statt Geheimnis auch geheimer Ratschluss sagen. Ich glaube, in einer Übersetzung heißt es, der Herr ist auf Du und Du mit denen, die ihn fürchten. Oder, der Herr verrät seine Geheimnisse denen, die ihn fürchten. Beachtet die beiden Anforderungen an den Charakter, Demut und Gottesfurcht. Dann heißt es, der geheime Ratschluss des Herrn ist mit denen, die ihn fürchten, und sein Bund, um sie ihn erkennen zu lassen. Das ist die wörtliche Übersetzung. Hier erkennt man, dass der Bund und das Geheimnis Gottes aufs Engste zusammenhängen. In der hebräischen Dichtung besteht ein Vers meist aus zwei Zeilen. Diese beiden Zeilen sagen nichts Unterschiedliches, sondern sie formulieren verschiedene Aspekte ein und derselben Sache. Wenn es hier heißt, der geheime Ratschluss des Herrn ist mit denen, die ihn fürchten, und sein Bund, um sie ihn erkennen zu lassen, heißt das für uns, dass im geheimen Ratschluss des Herrn die Wahrheit über seinen Bund liegt. Und er offenbart sie nur denen, die seine charakterlichen Anforderungen erfüllen, das heißt, die ihn fürchten. Im vorangehenden Vers 13 steht manchmal er selbst, doch das Hebräische sagt, wie eben gelesen, eigentlich seine Seele. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen oder sein Same werden das Land besitzen. Das hängt meines Erachtens mit dem Bund zusammen. Alles, was der Herr uns in diesen Versen in Aussicht stellt, ist in seinem Bund enthalten. Wenn du in einer Bündnisbeziehung mit ihm lebst, steht es dir offen. Doch er offenbart seinen Bund nur denen, die ihn fürchten. Ich bin mir dessen voll und ganz bewusst. Denn ich habe schon oft versucht, über den Bund zu predigen, und manchmal hatte ich damit mehr Erfolg, manchmal weniger. Meine Vorbereitungen, mein Gebet, meine Themenübersicht, mein Skript waren immer im Wesentlichen gleich. Und wisst ihr, zu welchem Schluss ich dabei gekommen bin? Manchen Leuten offenbart es der Heilige Geist einfach nicht. Ich würde gern, aber er tut es nicht. Es wird also sicher interessant. Und wir werden sehen, was heute Vormittag dabei herauskommt. Als Bibellehrer habe ich gelernt, dass der Heilige Geist seine Anforderungen stellt und nicht davon abgeht. Das ist nur nebenbei bemerkt. Aber manchmal ist es so, dass ich mit genau demselben Konzept, mit denselben Vorbereitungen, mit genauso viel Gebet bei einem Predigttermin große Mühe habe, mich durch mein Skript zu plagen, und bei einem anderen Predigttermin feststelle, dass ich auf einmal Dinge sage, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie weiß. Der Unterschied liegt nicht an mir, sondern an den Leuten, die zuhören. Der Heilige Geist ist eifersüchtig. Wer Gott nicht fürchtet, dem offenbart er auch seine Geheimnisse nicht. Wir müssen deshalb Klarheit über die Frage bekommen, fürchte ich den Herrn? Und ich möchte sagen, dass ich den Herrn fürchte, so gut ich nur kann. Wenn ihr ein Thema wollt, das ihr mit einem blauen oder einem roten oder einem gelben Farbstift durch die Bibel verfolgen wollt, dann nehmt die Furcht des Herrn. Wenn du eine Konkordanz hast, brauchst du lediglich dort nachzuschlagen. Wenn nicht, musst du fleißig sein und deine Bibel durchlesen. Wisst ihr, wo die meisten Stellen über die Furcht des Herrn stehen? In den Sprüchen. Und ich kenne keine Charaktereigenschaft, keine Verhaltensweise, der die Bibel größere Segnungen verheißt als Gottes Furcht. Ich denke an eine Stelle aus den Sprüchen, wo es heißt, die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Wenn du die Furcht des Herrn dennoch nicht in deinem Leben fördern willst, bist du schlicht und ergreifend töricht. Einmal predigte ich unter der Salbung des Heiligen Geistes über die Furcht des Herrn. Anschließend kam eine Frau zu mir und sagte, ich weiß nicht, was mit mir los ist, doch während ihrer Predigt habe ich die ganze Zeit geweint. Ich denke, sie brauchte die Furcht des Herrn. Doch bei vielen Christen aus charismatischen und pfingstlichen Kreisen ist es heute so, dass sie meinen, man möchte ihnen etwas Hartes, Strenges oder Unangenehmes aufzwingen, wenn man ihnen etwas über Gottes Furcht erzählt. Machen wir nun weiter mit unserem Thema, der Bund. Wir kommen nun zur ersten Bibelstelle auf eurer Themenübersicht, Psalm 50, 5. Wir lesen die ersten 5 Verse. Gott, der Herr, hat geredet und die Erde offen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, wird Gott hervorstrahlen. Man muss wissen, dass es im Hebräischen bei Dichtung und Prophetie äußerst schwierig ist, die genauen Zeitformen festzulegen. In einigen Übersetzungen heißt es deshalb, ist Gott hervorgestrahlt. Es ist schwer zu erklären, aber es gibt einige Zeiten, die man entweder mit Vergangenheit oder mit Zukunft wiedergeben kann, was natürlich maßgeschneidert ist für Prophetie. Und deshalb weiß man nie genau, welche nun gemeint ist. Es ist einfach wunderbar, die jeweilige Offenbarung, die genau richtige Sprache hatte. Das Hebräische ist perfekt für das Alte Testament. Das Griechische ist perfekt für das Neue Testament. Es ist eine ungemein analytische Sprache, eine philosophische Sprache. Und zum Beispiel alle feinen Bedeutungsnuancen über die Rechtfertigung durch Glauben wiederzugeben, ist das Griechische ab. Gehen wir weiter zu Vers 3. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Soweit ich es verstehe, bezieht sich das auf das Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Der Hauptaspekt dieses Kommens, der hier herausgegriffen wird, ist die Tatsache, dass er kommt, um sein Volk und die Erde zu richten. Dann heißt es in Vers 4, er ruft dem Himmel von oben, das ist interessant, er ist oberhalb des Himmels, und der Erde zu, um sein Volk zu richten. In meiner Bibel steht der nächste Vers in Anführungszeichen, er enthält die Worte Gottes, versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Statt dem Wort Fromme steht oft auch Heilige. Das ist ein sehr interessantes Wort. Im Hebräischen heißt dieses Wort Chassid. Wie viele von euch kennen dieses Wort? Wer hat schon von den chassidischen Juden oder dem Chassidim gehört? Wenn man nach Jerusalem reist, sieht man dort Chassidim. Sie haben große, runde, schwarze Hüte, lange, schwarze Umhänge, Bärte und lange Stirnlocken. Sie kleiden sich wie polnische Adlige des 18. Jahrhunderts. Und das ist sehr interessant. Dass sie von Polen nach Jerusalem kamen, hatte keinerlei Auswirkung auf ihre Kleidung. Polen ist ein recht kaltes Land und Jerusalem ist ziemlich heiß. Aber dennoch gehen sie in ihren langen schwarzen Kleidern herum. Man nennt sie Chassid. Das Wort Chassid ist mit dem hebräischen Wort Chesed verwandt. Chesed ist eines der am schwierigsten zu übersetzenden Wörter überhaupt. Man findet die Übersetzungen Gnade oder Liebe, Barmherzigkeit oder Treue. Ich persönlich glaube, dass dieses Wort immer mit der Vorstellung von einem Bund im Zusammenhang steht. Gottes Chesed ist seine uneingeschränkte Treue, mit der er seine Bündnisverpflichtung seinem Volk gegenüber einhält. Ein Chassid ist jemand, der Gottes Chesed vertraut. Hier definiert Gott, wer seine Chassidim sind. Seine Definition weicht jedoch von der des ultraorthodoxen Judentums ab. Versammelt mir meine Frommen, meine Chassidim, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Wodurch qualifiziert man sich dafür, ein Chassid, ein Heiliger zu sein? Indem man durch ein Opfer mit Gott einen Bund geschlossen hat. Die Chassidim haben kein Opfer. Am einzigen Ort, an dem sie ein Opfer darbringen könnten, steht heute eine muslimische Moschee. Das ist eine sehr interessante Situation. Wenn wir jedoch Heilige sein wollen, brauchen wir eine Bündnisbeziehung mit Gott auf der Grundlage des Opfers. Wo es hier heißt, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer, steht als Fußnote oft anstelle von schließen das Wort schneiden, die meinen Bund geschnitten haben beim Opfer. Das ist die wörtliche Bedeutung. Hier seht ihr wieder dasselbe, kein Opfer, kein Bund. Jeder Bund muss auf einem Opfer beruhen. Ein Chassid, ein Heiliger, ist jemand, der auf der Grundlage eines Opfers in eine Bündnisbeziehung mit Gott eingetreten ist. Wir greifen nun eine Begebenheit aus dem Leben Abrahams heraus, um zu veranschaulichen, was alles dazugehört, wenn man auf der Grundlage eines Opfers einen Bund mit Gott schließt. Die Passage, auf die wir näher eingehen werden, findet ihr in 1. Mose 15. Doch um das, was in 1. Mose 15 steht, besser zu verstehen, sollten wir vorher kurz Jeremia 34, 18 aufschlagen. Ihr könnt jedoch mit dieser Stelle nicht viel anfangen, wenn ich euch nicht vorab eine kleine Erklärung dazu liefere. Diese Passage spielt in einer Zeit, in der Gott sehr zornig auf das jüdische Volk, auf das Königreich Juda war. Unter anderem hatten sie jüdische Landsleute zu Sklaven gemacht, was das Gesetz des Mose ja verboten hatte. Gott schickte ihnen Propheten, vor allem Jeremia, woraufhin sie Buße taten und sagten, wir werden es nicht mehr tun. Und sie schlossen einen Bund mit Gott und miteinander und verpflichteten sich, keine Hebräer mehr zu Sklaven zu machen. Sie ließen ihre hebräischen Sklaven frei und der Zorn Gottes legte sich. Doch dann holten sie ihre hebräischen Sklaven wieder zurück und brachen damit den Bund. Nebenbei bemerkt, mit das Schlimmste, was man nach biblischem Maßstab gemessen tun kann, ist einen Bund zu brechen. Und deshalb sagt Gott nun, ich werde euch richten. Wir lesen jedoch diese Stelle, um zu sehen, wie sie den Bund geschlossen haben. Jeremia 34, 18: Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten oder gebrochen haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzweigeschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Wir wollen gar nicht näher auf die Bedingungen des Bundes an sich eingehen. Hier seht ihr, wie sie den Bund schlossen. Es musste ein Opfer geben. Das Opfer war das Kalb. Sie opferten das Kalb, töteten es und schnitten es in zwei Teile. Sie legten die beiden Hälften des Kalbs einander gegenüber und gingen dazwischen hindurch. Das war der symbolische Eintritt in den Bund durch das Opfer. Das in zwei Hälften geschnittene Kalb war ein sichtbares Zeichen des Bundes. Es ist ein sehr anschauliches Bild. Um einen Bund einzugehen, muss man durch ein Opfer hindurchgehen. Das war offenbar gängige Praxis unter den semitischen Völkern des Nahen Ostens. Gehen wir zurück zu 1. Mose 15, zu einem der faszinierendsten Berichte der Bibel überhaupt. Hier wird beschrieben, wie Gott der Herr einen Bund mit seinem Freund Abraham schloss. Diese erstaunliche Vertrautheit und innige Beziehung zwischen Gott und Abraham beeindruckt mich immer sehr. Jedes Mal, wenn ich etwas über die Patriarchen lese, wünschte ich mir, wir könnten dieselbe enge, vertraute, persönliche Freundschaft mit dem Herrn haben. Der Herr konnte zum Abendessen bei Abraham vorbeischauen, ohne sich lange anmelden zu müssen. Henoch machte mit dem Herrn Spaziergänge. Was für eine wunderbare Beziehung. Ich glaube, dass unsere Beziehung zu Gott eigentlich noch eine bessere Qualität haben sollte, da wir ja auch einen besseren Bund haben. Die Bünde damals waren lediglich Prototypen dessen, was Gott eigentlich wollte. Beschäftigen wir uns nun etwas näher mit 1. Mose 15. Glaub mir, am Ende kommt weit mehr dabei heraus, als man meint, wenn man es das erste Mal liest. Wir beginnen mit Vers 5. Der Herr gibt Abraham seine wunderbaren Verheißungen. Seine Verheißungen sind eine Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht und an uns handelt. Er prüft uns mit Hilfe seiner Verheißungen. Es ist herrlich, eine Verheißung von Gott zu bekommen, aber es ist eine Prüfung, dann auch dementsprechend zu leben. Gott hat mir einige erstaunliche Verheißungen gegeben. Gleich beim ersten Mal, als er überhaupt zu mir sprach, gab er mir eine atemberaubende Verheißung. Doch damit wurde mein Leben nicht einfacher. Die Verheißung war und ist für mich eine ständige Herausforderung. Je größer die Verheißung, desto größer die Herausforderung. An dem, wie Gott mit Abraham umgeht, wird euch auffallen, dass er die Verheißung mehrmals wiederholte. Abraham musste sie immer wieder hören. Sie war so unglaublich, dass sein Glaube immer wieder gestärkt werden musste. Und an diesen Punkt steigen wir ein in 1. Mose 15, 5. Und der Herr führte Abraham hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Vor dem Hintergrund moderner Astronomie ist das hochinteressant. Ich las eben erst einen Artikel im Time Magazine über neue Galaxien, von denen jede aus etwa 20 Milliarden Sternen besteht. Abraham machte sich keine Vorstellung, was er da zählen sollte, als er damit anfing. Er sah nur ein paar hundert Sterne. Und das ist wieder typisch Gott. Es steckt weitaus mehr in seinen Verheißungen, als man auf den ersten Blick meint. Dann sagt er, so wird deine Nachkommenschaft dein Same sein. Vergesst nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Kinder hatte. Nun kommt ein Schlüsselvers der Bibel, die Grundlage der Rechtfertigung aus Glauben, die Paulus im Römerbrief aufgreift. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Was wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet? Sein Glaube. Er ist der Vater all derer, die glauben. Vers 7. Und der Herr sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben als Erbteil. Dieses Land ist das Land Israel oder das Land Kanaan. Und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es erben werde? Wie beantwortete Gott diese Frage? Das ist sehr wichtig. Er schloss einen Bund. Die letztendliche Versicherung und Verpflichtung Gottes, irgendetwas zu tun, ist sein Bund. Wenn Gott dir seinen Bund gegeben hat, kann er sich dir gegenüber mit nichts Weiterem, mit nichts Größerem oder Besserem dazu verpflichten, das zu tun, was er verheißen hat. Wir müssen das verstehen, denn das hat direkte Auswirkungen auf unser Leben. Gott hat uns einen Bund gegeben, und das ist seine höchste und letztendliche Verpflichtung. Nun lesen wir, wie sie diesen Bund schlossen. Hier findet ihr dasselbe Prinzip wie in Jeremia 34. Zu dieser Zeit hieß Abraham noch Abram. Wisst ihr, was Abram heißt? Das hebräische Wort Ab heißt Vater und Ram heißt hoch oder erhaben. Abram heißt somit erhabener Vater. Das war bereits sein Name, aber da steckt eine gewisse Ironie darin, denn er hatte ja keine Kinder zu diesem Zeitpunkt. Sein Name wurde dann in Abraham umgeändert, wofür man im Hebräischen nur einen einzigen Buchstaben einfügen muss. Und Abraham heißt Vater einer großen Menge. Eins ist interessant. Zwei der Patriarchen bekamen von Gott einen neuen Namen. Aus Abraham wurde Abraham und aus Jakob wurde Israel. Nur derjenige, der schon am Anfang seinen Namen von Gott bekommen hatte, nämlich Isaak, bekam später keinen neuen Namen mehr. Das hat etwas ganz Besonderes und ihr seht, ich lebe förmlich in diesem Kapitel. Dieser Buchstabe hier, das Hai, nicht das Chet, das weiche Hai, ist der Buchstabe des Atems, das Hauch, des Hauchs. Der Hauch Gottes kommt also in Abraham hinein und macht aus dem erhabenen Vater Abraham einen Vater einer großen Menge. Ich persönlich glaube, dass das am Pfingsten erfüllt wurde. Bis Pfingsten war das jüdische Volk im Grunde eine einzige Nation gewesen, doch als der Heilige Geist kam, breiteten sie sich in alle Welt aus, und aus Abraham wurde Abraham, der Vater einer großen Menge. Gut, nun zu 1. Mose 15, 9. Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Das waren die Opfertiere. Und er brachte dem Herrn alle diese und er zerteilte sie in der Mitte. Hier steht, zerteilte sie in der Mitte. Ich bin mir nicht sicher, ob das exakt genau so geschah, wie dem auch sei. Und er legte je einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Vermutlich lag deshalb die Turteltaube auf der einen und die junge Taube auf der anderen Seite. Und so wurde gewissermaßen ein Weg markiert. Die eine Hälfte des Opfertiers auf der rechten, die andere Hälfte auf der linken Seite. Von den Vögeln legte er einen rechts und den anderen links. Vers 11. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Für mich sind die Raubvögel ein Bild für den Versuch Satans bzw. seiner Handlanger, der Dämonen, den Sinn und Zweck des Bundes zu vereiteln. Ich glaube, ich habe euch schon in unserer ersten Lehreinheit die Geschichte erzählt, als ich im Krankenhaus lag und den Herrn verzweifelt um Heilung bat, woraufhin mir Gott offenbarte, dass durch den Bund in Jesus bereits Heilung ermöglicht worden sei. Aber glaubt mir, da stießen unendlich viele Raubvögel nieder und versuchten etwas vom Opfer wegzureißen. Zweifel, Angst, Depressionen, Unglaube und noch viele andere. Somit ist es eine unserer Aufgaben in unserem geistlichen Leben, das Opfer unversehrt zu bewahren, indem wir die Dämonen verscheuchen. Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihn. Anhand der kommenden Ereignisse verstehen wir, dass Abraham als Vater Israels eine Art geistliche Vorschau dessen bekam, was seine Nachkommen in Ägypten würden ertragen müssen. Im Geist musste er das durchleben, was seinen Nachkommen später am eigenen Leib widerfahren würde. Abraham war der Freund Gottes. Er ist ein Vorbild für jeden Gläubigen, auch wenn er Fehler machte. Doch in diesem Augenblick überfiel ihn dichte Finsternis. Ich möchte euch eins sagen, ihr dürft nicht davon ausgehen, dass das Leben als Christ immer nur eitel Sonnenschein ist. Ich denke, Gott kann unreifen Christen Erfahrungen dieser Art nicht anvertrauen. Doch Abraham sollte eine Vorschau dessen bekommen, was seine Nachkommen in Ägypten durchmachen würden. Es ist mir immer ein großes Anliegen, dass echte, hingegebene Christen keinen falschen Eindruck davon haben, wie ihr Leben aussehen soll. Denn heute gibt es eine bestimmte Art von geistlicher Lehre, die besagt, dass es einem als Christ immer gut gehen wird, dass man aufblühen wird, dass man immer Erfolg haben wird, dass man alles bekommen wird, was man will. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Es gibt auch noch eine andere Seite. Es ist schon schlimm genug, im Finstern zu gehen, obwohl es gut ist, wenn es im Willen Gottes ist. Doch im Finstern zu gehen und dabei der Überzeugung zu sein, dass man eigentlich gar nicht im Finstern gehen sollte, das ist wirklich eine Qual. Nehmen wir einmal an, irgendein Prediger, der des Weges kam, hätte zu Abraham gesagt, Abraham, du wirst nie Kinder haben. Du hast jetzt schon alles erreicht, Gott hat dich auserwählt, er wird alles für dich tun, du wirst keine Probleme haben. Und dann senkt sich diese Finsternis auf ihn. Und unter diesen Vorzeichen müsste Abraham entweder meinen, Gott hätte ihn verlassen oder der Prediger hätte sich geirrt. Ich hoffe, er wäre zur zweiten Schlussfolgerung gekommen. Weiter im Text. Und der Herr sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, Ägypten, und sie werden ihnen dienen, sie werden ihre Sklaven sein, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Das ist Ägypten, und Gott richtete Ägypten durch die 10 Plagen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Das ist Teil der Verheißung. Eine der dramatischsten Wandlungen in der Menschheitsgeschichte. Heute noch eine Nation von Sklaven, morgen überreich und mit großer Habe, weil Gott es verheißen hat. Schlag kurz mal Psalm 105, 37 auf. Dann führte er, der Herr, sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Das ist die Erfüllung der Verheißung aus 1. Mose 15. Noch 24 Stunden zuvor hatten sie nichts gehabt. Sie waren unterprivilegierte Sklaven gewesen. Doch sobald Gott es ausgesprochen hatte, musste es so geschehen. Es war kein Strauchelnder oder Schwacher mehr unter ihnen. Wodurch verwandelten sie sich von einer armen, ausgemergelten, kränklichen Schar von Sklaven in eine Nation, die in Reih und Glied ausmarschieren konnte? Durch den Bund. Aber die praktische Seite wurde in einer ganz bestimmten Art und Weise ausgeführt. Was taten sie? Sie töteten das Passahlamm, strichen sein Blut an die Türpfosten und aßen anschließend sein Fleisch. Als sie das Fleisch aßen, verschwanden ihre eigenen fleischlichen Schwächen. Das ist großartig. Als die Zeit gekommen war, um aus Ägypten auszumarschieren, war kein Strauchelnder, kein Schwacher mehr unter ihnen. Und all das ist auch ein Sinnbild dessen, was wir in Jesus haben. Gehen wir nun zurück zu 1. Mose 15, 15. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Ich glaube, er war 175, als er starb. Stimmt's? Das ist doch ein gutes Alter, oder nicht? Und in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Das wirft ein interessantes, kurzes Schlaglicht auf das Handeln Gottes. Sie sollten die Amoriter enteignen, da diese außerordentlich schlecht waren. Doch Gott würde es zulassen, dass diese Schlechtigkeit erst ihren Höhepunkt erreichte, bevor er sie durch die Israeliten richtete. Lesen wir weiter. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Oder schnitt der Herr einen Bund mit Abraham. Und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Welches Land ist hier gemeint? Das Land Kanaan, der kontroverseste Landstrich auf Erden. Ist es nicht bemerkenswert, dass sich Kontroversen immer um die Dinge drehen, bei denen Gott seine Hand im Spiel hat? Vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die weitere Beschreibung des Landes wollen wir nicht mehr lesen. Abraham hatte diesen Schrecken und diese dichte Finsternis, wie es heißt, bereits durchlebt. Nun wurde es buchstäblich finster und ein rauchender Ofen stieß Rauch aus und in dieser Finsternis gab es nur ein Licht, eine Feuerfackel. Ich verstehe das so, die Feuerfackel steht für den Herrn in der Person des Heiligen Geistes. Merkt euch 1. Mose 15 kurz ein, wir sind noch nicht fertig hier, aber schlagt mal Offenbarung 4, 5 auf. Hier sieht Johannes den Thron im Himmel und er sagt, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. In einigen Versionen heißt es, der siebenfältige Geist Gottes. Aber es waren 7 Feuerfackeln vor dem Thron. Der Heilige Geist wird also sichtbar, unter anderem als Feuerfackel dargestellt. Ich glaube, das war es auch, was Abraham inmitten dieser Finsternis sah. Er sah Gott in der Person des Heiligen Geistes, der in Form einer Feuerfackel zwischen den beiden Teilen der Opfertiere hindurchging. Was bedeutet das? Der Herr trat in den Bund mit Abraham ein. Ich neige zu der Anschauung, dass auch Abraham selbst zwischen den beiden Teilen hindurchging, da wir in Jeremia 34 lesen, dass die Leute, die das Opfer darbringen, zwischen den Teilen durchgehen, also beide Seiten. Wenn das stimmt und ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden, gingen in jener Nacht vor etwa 4000 Jahren der Herr selbst und sein Freund Abraham zwischen den Teilen der Opfertiere hindurch und schlossen so einen Bund miteinander. Für mich ist das ungemein anschaulich und plastisch. Merkt euch bitte noch einmal 1. Mose 15 einen Schlag kurz Jesaja 48, 10 auf. Hier spricht der Herr prophetisch zu Israel, zu den Nachkommen Abrahams und sagt, siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Wofür steht der Schmelzofen also? Für Elend. Inmitten der Finsternis und des Elends schlossen Gott und Abraham einen Bund miteinander. Deshalb ist die dunkelste Stunde in gewisser Hinsicht die Sternstunde. Und als die Gegenwart Gottes in Form dieser Feuerfackel kam, erleuchtete sie nichts anderes als nur die Teile des Opfers. Ich deute das so, und wir werden dann gleich mit den Wesensmerkmalen unseres Bundes mit Gott weitermachen, aber ich deute es so. In eurem Leben werden Zeiten kommen, in denen alles um euch herum finster sein wird und ihr euch im Schmelzofen des Elends befinden werdet. Das sind die Zeiten, in denen Gott euch prüft, in denen Gott euch auserwählt. In diesem Schmelzofen wird die Gegenwart Gottes nur eines beleuchten und erhellen, und zwar das Opfer. Doch das Opfer ist die Garantie des Bundes. Manchmal wird Gott euch keine andere Zusicherung oder Versicherung geben als nur seinen Bund. Doch wenn du diesen Bund hast, ist alles in Ordnung, denn schließlich ist der Bund die letztendliche und höchste Versicherung, dass Gott mit dir ist, dass er dich erwählt hat und dass er alles erfüllen wird, wozu er sich verpflichtet hat. Wir müssen verstehen, dass ein Bund etwas Heiliges ist. Gott sagt im Psalm 89, ich werde meinen Bund nicht brechen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Wenn er einmal einen Bund geschlossen hat, wird er tun, was er versprochen und angekündigt hat. Ich möchte euch die Heiligkeit eines Bundes nahebringen, weil das für euch und für mich von großer Bedeutung ist. Als der Herr und Abraham durch diese Opferteile hindurchgingen und einen Bund schlossen, welche Bedeutung spielte dabei das Opfer? Das Opfer spiegelt wider, dass ein Leben hingegeben wird. Während der Herr und Abraham durch dieses Opfer hindurchgehen, könnte sich jeder von ihnen, wenn er diesen Sprachgebrauch erlaubt, umdrehen, auf das Opfer zeigen und sagen, dort habe ich mein Leben hingegeben. Dieses Opfer steht für mich. Und durch die Hingabe meines Lebens bin ich in eine Beziehung mit dir eingetreten, in der ich für dich lebe. Was mir zur Verfügung steht, steht auch dir zur Verfügung. Alles, was ich habe und was du brauchst, werde ich dir geben. Ich verspreche es dir. Es ist eine Herausforderung, so etwas zum Herrn zu sagen. Doch wenn der Herr gleichzeitig dasselbe zu dir sagt, schneidest du bei der ganzen Sache weitaus besser ab. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Abraham und der Herr ihr Versprechen später einlösen mussten. Später in Abrahams Leben, in 1. Mose 22, sagt Gott zu ihm, du hast einen Sohn, Isaak, den du liebst, deinen einzigen Sohn. Ich möchte, dass du ihn mir als Opfer, als Brandopfer darbringst. Und er sagte, denk dran, wir haben einen Bund miteinander geschlossen. Was du hast und ich brauche, gehört mir. Was für ein wunderbarer Mensch Abraham doch war. Er schreckte nicht zurück, er zögerte nicht, Er wusste, was ein Bund bedeutet, und er machte sich auf zum Berg Moria und zeigte bis zum allerletzten Augenblick, dass er bereit war, das Kostbarste, was er hatte, der Person zu geben, mit der er einen Bund geschlossen hatte. Das ist großartig, aber noch nicht das Ende der Geschichte. Ungefähr 2000 Jahre später musste Gott seine Seite des Bundes halten. Um Abrahams und dessen Nachkommen willen gab er das Kostbarste hin, das er hatte, Jesus. Doch Jesus wurde am Ende nicht verschont. Er ging den ganzen Weg bis ans Kreuz, und dort vergoss er den letzten Tropfen seines Bluts. Doch das war die Auswirkung und praktische Umsetzung jener Beziehung, die 2000 Jahre zuvor in jener finsteren Nacht im Land Kanaan begonnen hatte. Ich kann darüber nur staunen. Wenn ihr die Geschichte wirklich mit den Augen Gottes sehen könnt, werdet ihr erkennen, dass sie die Umsetzung und Verwirklichung seines Bundes ist. Was in der heutigen Zeit im Land Israel geschieht, lässt sich durch Bünde erklären, die Gott vor 4000 Jahren schloss. Die meisten Juden haben das inzwischen vergessen. Die meisten Historiker auf Erden kümmern sich nicht darum. Doch eine Person hat das nicht vergessen. Gott selbst. Er wird seinen Bund auch weiterhin halten. Das ist die ganze Tragweite einer Bündnisbeziehung. Es muss ein Opfer geben. Ein Stier, ein Kalb oder ein Lamm ist nur ein Sinnbild dafür, dass ein Leben hingegeben wird. Doch das eigentliche Opfer ist mein Leben. Ich gebe es hin. Ich habe kein Recht, zwischen den beiden Teilen des Opfers hindurchzugehen, solange ich nicht sage, ab jetzt steht mein Leben zu deiner Verfügung. Alles, was ich habe und du brauchst, gebe ich dir. Du brauchst es nur zu sagen. Die Christen unserer Zeit haben nicht viel Ahnung von dieser Art Verpflichtung und Hingabe. In einigen Teilen der Welt jedoch sehr wohl. Doch wenn wir von einem Bund sprechen, sprechen wir vom Äußersten. Der Bund ist das Äußerste. Es gibt nichts Größeres als einen Bund. Der Bund, den Gott mit Abraham in 1. Mose 15 schloss, war zeitlich begrenzt. Wir werden uns das in der nächsten Lehreinheit noch genauer ansehen, aber ich möchte euch jetzt schon darauf hinweisen, dass dieser Bund mit keinem Wort auf Abraham selbst eingeht. Er galt nur seinen Nachkommen, und außerdem war der Bund nicht dauerhaft. Es gab keine Garantie dafür, dass er bis in Ewigkeit Bestand haben würde. Ich persönlich glaube, dass diese Verpflichtung erfüllt wurde, als Israel unter Josua das verheißene Land betrat. Wäre das der einzige Bund gewesen, den Gott schloss, hätte sich die weitere Geschichte bis heute völlig anders entwickelt. In der nächsten Lehreinheit werden wir uns den zweiten Bund ansehen, den Gott in 1. Mose 17 schloss. Wenn ihr etwas freie Zeit habt, könnt ihr vorab schon einmal die erste Hälfte von 1. Mose 17 lesen.